Als die Büffelherden verschwanden, fielen die Herzen meiner Leute zu Boden und sie konnten sie nicht mehr aufheben. Danach ist nichts mehr geschehen.
Danach ist nichts mehr geschehen. Was könnte Plenty Coups Äußerung bedeuten?
Jonathan Lear, radikale Hoffnung.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler, und dir, Jens Pier. Hallo Jens, wie geht's?
Hallo, gut, und selbst?
Ganz gut, ganz gut. Ich freue mich, dass wir wieder miteinander sprechen über ein sehr interessantes Buch, mit dem dich einiges verbindet, denn du hast es auf Deutsch übersetzt.
Ja, die Übersetzung war damals ein großes Herzensprojekt von mir und im Rahmen dieses Podcasts ist deswegen ist ein gleichermaßen großes Herzensprojekt von mir gewesen, dass wir mal darüber sprechen, da mein Herz sehr an diesem Buch hängt und ich es sehr mag.
Wie bist du auf das Buch gekommen damals? Oder von wann ist das? Wann hast du es übersetzt?
Die deutsche, die deutsche Veröffentlichung ist von 2020, die englische von 2006.
Ah, da liegt ja ganz schön Zeit dazwischen.
Da liegt Zeit dazwischen und ich habe das Buch irgendwann mal über den Facebook-Post eines Freundes, Anthony Bruno, auf den Schirm bekommen. Wir hatten uns kennengelernt, da Anthony damals ein Postdoc in Bonn war, wo ich mein Grundstudium gemacht habe. Und Anthony hat irgendwann in so einer Rückschau mal gesagt, als er damals aus Kanada nach Bonn übergesiedelt ist, hatte er nur 5 Bücher dabei, die ihm sehr wichtig waren. Und unter diesen von ihm aufgelisteten Büchern war Lears Radical Hope, wie es auf Englisch heißt, dabei. Mhm. Und das hat damals meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ich habe es gegoogelt, war direkt extrem angefasst und irgendwie eingenommen von dem Thema. Und dann war es aber so, dass es lange gedauert hat, obwohl das Buch eigentlich, es ist nicht super lang und es ist, ich möchte jetzt nur über das englische Original sprechen, eigentlich toll und ich finde sehr zugänglich geschrieben, aber ich habe trotzdem lang dafür gebraucht, da irgendwie die Thematik sehr tiefgehend war und mir viel abverlangt hat und es nicht im direkten Fokus meiner damaligen Arbeit stand. Ich glaube, ich war schon dabei, meine Masterarbeit zu schreiben, die ähnlich wie die Themen, die ich jetzt in den letzten Jahren behandelt habe in meiner Diss, vor allen Dingen befasst war mit Fragen der Metaphysik, philosophischen Methodologie, Philosophie über das Wesen von Begriffen. Und als ich nach Leipzig umgezogen war, habe ich das Buch irgendwann in meinen ersten Monaten hier zu Ende gelesen. Und relativ zeitgleich, ich war da in so einem Limbo, es war noch nicht so, ich hatte noch keine Förderung sichergestellt für mein Promotionsprojekt. Und in dieser Zwischenphase ist irgendwie mit dem Beenden dieses Buches der halb naive und halb größenwahnsinnige Wunsch in mir entstanden und gereift, dass ich doch dieses Buch einfach mal übersetzen könnte.
Tritt man einfach an einen Verlag ran und sagt, hallo, hier bin ich. Warum nicht auf Deutsch?
Ich kann jetzt quasi aus dem Nähkästchen plaudern und so das Secret of the Trade verraten, wobei es natürlich, ich habe das natürlich alles nur so gemacht, wie es mir gerade vor die Flinte kam. Also ich habe mich damals an Jonathan Lear selber gewandt. Ich habe eine kleine Portion des ersten Kapitels übersetzt, um irgendwie einmal eine Probe davon zu geben. Und Lear war extrem freundlich, extrem zugewandt, hat schnell geantwortet und war total angetan von der Idee. Hat mich mit seinem amerikanischen Verlag in Kontakt gesetzt, die ihrerseits interessiert waren. Und nachdem ich bereits Jonathan Lear und die Harvard University Press auf meiner Seite hatte, war ich mutig genug, auch an den Surkamp Verlag hier in Deutschland heranzutreten.
So macht man das also. Aha, interessant, interessant. Und es ist aber doch in Deutschland auch so, wie ich das jetzt, also ich sehe es jetzt nur, ich habe 2 Indizien. Also einmal bei Surkamp Online sind viele Pressestimmen versammelt. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Und bei Goodreads gibt es nur eine deutsche Rezension, die ausgeschrieben ist. Deswegen frage ich mich jetzt, ist es in Deutschland dann auch noch mal ein bisschen verfangen? Hast du Rückmeldungen dazu bekommen?
Ja, es gab schon ein größeres Presseecho. Ich habe von Surkamp auch ein paar Mal die verschiedenen Besprechungen dieses Buches zugeschickt bekommen. Und Auffällig war, dass da das Buch im, ich glaube, September 2020 erschien, viele Leute davon ausgingen, dass das so eine Art, also einige Rezensionen oder Besprechungen haben es so geschrieben, das sei ja ganz wohlfeil getimt von Suhrkamp jetzt mitten in der Covid-Krise. Und ich habe mir so gedacht, Leute, was denkt ihr denn, wie schnell sowas geht? Ich saß da jetzt schon eine ganze Weile lang dran. Das Projekt reichte natürlich bis weit vor die Pandemie zurück und aber tatsächlich war es natürlich irgendwie eine sehr krasse Zusammentreffung. Also dieses Buch kam raus, als gerade wirklich vieles in Frage stand. Und zugleich hat man auch ein bisschen, also ich habe Anstoß daran genommen, dass viele Leute gesagt haben, ach, es passt so gut in diese Zeit, weil ich mir dachte, ja, wir haben gerade ein bisschen, weißt du, wir können nicht ganz, wir haben einen Engpass mit Klopapier im Supermarkt. Das ist vielleicht nicht ganz dasselbe wie das, was der Crow Nation damals passiert ist. Aber trotzdem gab es schon so eine Art, also selber legt die Emphase darauf, dass das Buch einen generellen philosophischen und anthropologischen Anspruch hat, da es eine Verletzlichkeit offenlegt, die uns alle als Menschen betrifft. Und natürlich kann sich diese Verletzlichkeit auch in Dimensionen oder Abstufungen oder Geschmäckern äußern, die vielleicht nicht auf einer Stufe sind oder nicht qualitativ identisch sind mit dem, was zum Beispiel den Crow passiert ist. Und trotzdem gibt es eben diese spezielle Form der Verletzlichkeit, um die das Buch natürlich auch kreist. Und das war etwas, was in den Besprechungen durchaus viel vorkam. Ja, und also die Pressestimmen, die auf der Surkamp-Seite versammelt sind, sind, glaube ich, sogar größtenteils mittlerweile die aus der deutschen Diskussion. Es gibt ein paar, die noch aus den 2000ern stammen, von der ursprünglichen Aufnahme des Buches in der englischsprachigen Welt.
Ah ja, klar.
Aber ja.
Stimmt, als Dune der erste rausgekommen ist, war doch gerade der Abzug der USA und auch der Deutschen aus Afghanistan. Und dann war doch auch die ganze Zeit, so wurde dieser Film auch so als Kommentar darauf irgendwie gelesen. Und ja, das hatte Denis Villeneuve sicherlich nicht im Sinn, als er den Roman von Frank Herbert adaptiert hat. Aber so ist das meistens, ne? Also, dass man entweder erinnert einen etwas, was man liest, an was, was man gerade kurz vorher gelesen hat. Da gibt es in der Filmkritik immer dieses Meme: Getting a lot of Boss Baby Vibes from this. Weil jemand, der nur Boss Baby gesehen hat bei irgendeinem Film. Und das andere ist sicherlich, ah ja, passt ja total in die aktuelle Zeit, ne? Ist ja das Buch zur Stunde. Wer ist denn Jonathan Lear? Also, was kann man über den sagen, oder was würdest du sagen, muss man über ihn wissen, vielleicht auch bevor man dieses Buch liest?
Jonathan Lear ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Er hat, wie einige Persönlichkeiten, die wir hier schon besprochen haben oder deren Werke wir besprochen haben, eine recht steile Karriere oder eine Karriere an sehr guten Institutionen gemacht. Er hat seinen Bachelor in Yale gemacht, zunächst in Geschichte. Er hat dann ein BA in Philosophie in Cambridge gemacht und hat sein Doktorat an der Rockefeller University verbracht, über Aristoteles Logik unter der Betreuung von Saul Kripke, einem kürzlich verstorbenen, sehr einflussreichen Logiker, Semantiker und Philosophen in einigen anderen Bereichen. Und Lear selbst in dem Vorwort oder in der Einleitung zu einer seiner Essay-Sammlungen, Open-Minded Working Out the Logic of the Soul, beschreibt, dass er dann durch eine Verkettung von Umständen schon sehr früh an einen guten und entfristeten Job an der University of Cambridge gelangt ist. Und er hat ein Bewusstsein dafür und beschreibt es auch, was für ein großes Privileg ihm da mit natürlich zuteil wurde. Und das ist natürlich jetzt wahrer denn je, da der Jobmarkt überall auf der Welt im Hochschulwesen extrem prekär ist. Und er sagt, dass er sich dann so ein bisschen wiedergefunden hat mit einer Situation, die wir PhilosophInnen selten haben. Eine existenzielle Grundsicherung, und zwar eine sehr üppige und gute, an einer Institution, die einem viele Freiräume lässt und, naja, viel Zeit an seinen Händen. Und er hat sie genutzt, um sich dann auf eine sehr vertiefende Weise in Sachen einzuarbeiten, die nicht immer den Leuten verstattet ist, die heutzutage im Hochschulwesen arbeiten. Er beschreibt das dann, dass er sich einmal quer durchgearbeitet hat, auf Altgriechisch, durch die Werke Aristoteles und Platons, dass er sich in einige der neuzeitlichen Klassiker, wie ne, die Figuren, die auch in Radikale Hoffnung eine Rolle spielen, Freud, Kierkegaard, viele Leute aus der Existenzphilosophie, aber auch die klassische deutsche Philosophie Kant und Hegel eingearbeitet hat. Und nicht zuletzt hat er in den 80er, 90er Jahren dann auch nochmal eine komplette Ausbildung als Psychoanalytiker durchlaufen. Und das macht Lear zu einer Figur, die es nicht so häufig gibt. Der bringt Sachen zusammen, die man nicht unbedingt auf so eine Weise zusammen gesehen bekommt. Die Psychoanalyse ist so ein bisschen ihr eigenes Ding. Die hat weder so richtig ein Zuhause in der Psychologie, zumindest nicht mehr. Und auch nur bedingt irgendwie, also vielleicht noch am ehesten in so Sachen wie in der Philosophie oder in den Kulturwissenschaften. Ja. Aber überall gibt es eben auch Leute, die dem Ganzen sehr skeptisch gegenüberstehen, weswegen das Ganze eigentlich ein häufig sehr mit sich selbst befasster Diskurs ist. Und dann gibt es eben so einzelne Figuren wie Jonathan Lear oder Sebastian Gardner, die das Ganze irgendwie verbinden mit philosophischen Diskursen unserer Zeit. Und es ist ganz egal, wie man zur Psychoanalyse im Detail stehen mag, dann immer extrem erhellend. Ähnlich wie es erhellend ist, dass Lear eben Sensibilitäten und ein sehr profundes Wissen für einerseits antikgriechische Philosophie und auch Lebensführungskunst mitbringt und andererseits wirklich, wirklich fit ist in so Sachen wie formaler Logik und den, auch den immer noch sehr diversen Diskursen wie der Existenzphilosophie, dem deutschen Idealismus. Er hat einige sehr, sehr interessante Sachen zu Wittgenstein publiziert. Und das ist also eine Vielseitigkeit und auch, das ist ein Leitthema von Leuten, für die ich mich immer begeistern kann, eine Art von Achtung für die ausufernde und in alle möglichen Richtungen, in alle Untiefen gehende Natur der Philosophie, die ihn meines Erachtens zu einem der interessantesten Denker eigentlich gegenwärtig macht.
Ah. Ja, sehr interessant, diese ganzen Sachen. Stimmt, ein paar Sachen, die ich jetzt von dir gehört habe, da erinnere ich mich, die kam in radikaler Hoffnung auch auf die eine oder andere Weise vor. Ja, in dem Buch, bevor wir dann jetzt mal hier hinter die Paywall gehen, da müssen wir es dann vielleicht nochmal auch breiter ausfächern, worum es da geht. Aber vielleicht kann man es kurz sagen, dass sich Lear auf eine philosophische Art und Weise dem Schicksal der Crow in den USA widmet, also Native Americans, einer Bevölkerungsgruppe, die dann irgendwann ihre Art zu leben aufgeben mussten, in einem Reservat leben. Und die Frage so ein bisschen ist, wie funktioniert das eigentlich? Also wie kann man eigentlich von einer Lebensweise in eine andere gehen, die wirklich komplett anders ist? Also was sagt er? Nicht ontologische Unsicherheit, sondern Verletzlichkeit, ne?
Genau, ontologische Verletzlichkeit.
Also so ein bisschen die Idee, wenn die Kategorien des Denkens, wenn die kompletten philosophischen Grundfesten vielleicht, nach denen man sein Leben aufbaut, an denen man das ausrichtet, wenn die bedroht sind eigentlich, existenziell bedroht sind, wie kann man dann überhaupt damit umgehen, wie kann es dann überhaupt weitergehen, wie ist das philosophisch, aber eben auch psychoanalytisch denkbar, und darum geht es eben in diesem Buch Radikale Hoffnung, können wir gleich noch viel ausführlicher erklären, hinter der Paywall, denn wenn ihr das jetzt gerade hört, ohne Geister finanziell zu unterstützen, dann müsstet ihr ein Abo abschließen, um unsere Diskussion zu hören. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich kann schon mal sagen, ich konnte nicht so viel mit dem Buch anfangen. Also wir sind ein bisschen wahrscheinlich von unterschiedlichen Positionen. Du aber natürlich viel weiter drin, deswegen bin ich daran sehr interessiert, was jetzt so dabei rauskommt bei unserem Gespräch. Wir gehen hinter die Paywall. steadyhq.com/geister, wenn ihr weiter zuhören wollt. Und dann kommt ihr auch in den Discord, dann könnt ihr auch so ein bisschen eure Meinung zu diesem Buch oder zu dem nächsten Buch, was wir lesen, schreiben.
Ja, Mensch, ich erfahre gerade live on the air zum ersten Mal von dieser Einschätzung von dir und bin empört.
Ja. Ja, ich muss sagen, ich habe es mit großem Unverständnis gelesen. Viel, was Lear da beschreibt, was er macht, für mich war oft nicht ganz ersichtlich, warum nimmt er das eine als Beispiel, um jetzt das andere zu begründen? Was möchte er jetzt wiederum mit diesem Begriff? Und auch dieser große Bogen, dass es um den Niedergang von Zivilisationen geht und dass wir, auch wie jetzt anscheinend ja auch Rezensentinnen zu deinem Buch oder eine Übersetzung geschrieben haben, so alle was daraus mitnehmen können oder sowas. Also es sind viele Sachen, die das Buch für mich nicht so richtig geleistet hat eigentlich. Aber lass uns doch mal genau das vielleicht näher betrachten. Ich habe es jetzt gerade nur kurz zusammengefasst. Willst du vielleicht noch mal länger erzählen? Was hast du so das Gefühl, worum geht's eigentlich so in diesem Buch? Was sind so die Grundideen vielleicht?